Holding 6, abkippende 6, 3, 2, 4, 2, 1, was auch immer. Wir analysieren mal. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian und mit mir oder beziehungsweise für mich analysiert heute Dominik Theiß. Grüß dich.
Grüß dich, Julian. Richtig Bock auf die Folge und richtig Bock mal die FCK-Taktik und alles, was noch möglich ist, Richtung Aufstieg heute zu analysieren.
Wer jetzt nicht unbedingt Fußball-Podcast-Konnoisseur ist, fragt sich jetzt vielleicht Dominik, wer? Dominik, warum kannst du FCK-Taktik analysieren?
Weil ich 10 Jahre Jugendtrainer war, unter anderem NLZ von Mainz 05 und schon immer eine krasse Vorliebe für Taktik hatte und auch schon früher, als ich FCK-Spiele geguckt habe, teils auch notgedrungen, weil mein Vater aus Pirmasens kommt, aus der Pfalz und die Familie da verwurzelt war, immer geschaut habe, oh, was würde ich jetzt als Trainer anders machen, was würde ich umstellen, wie kann man die Spieler besser in Position setzen und ja, ich sag mal so, es oft schwerfällt, irgendwie emotional oder neutral Spiele zu gucken, weil ich immer irgendwie aus dieser Trainerbrille herausschaue und das zusätzlich als Journalist auch die letzte Zeit gemacht habe und auch jetzt als freiberuflicher Journalist.
Du hast ja auch deinen Podcast From Coach to Coach, da sprichst du jede Woche mit diversen Trainern. In der jüngsten Folge war jetzt gerade ein Zweitliga-Konkurrent vom FCK dran.
Yes, also Thomas Stamm, bevor es gegen Dynamo geht, dauert ja noch ein bisschen, aber vielleicht sollte Thorsten Lieberknecht nochmal reinhören und schauen, wo die Prägungen und die Vorlieben vom Dynamo-Coach sind, der ja sehr, sehr viel auf Offensivfußball Wert legt, gesagt hat, wie sehr er von Johann Cruyff geprägt wurde. Klar, nicht dieselbe Zeit, aber ist so ein bisschen ein Konterpart gefühlt im Vergleich zum FCK, weil Dynamo Dresden trotz schlechter individueller Qualität oder unterdurchschnittlicher individueller Qualität einen sehr, sehr aktiven fußballerischen Ansatz hat, im Gegensatz zum FCK.
Und wer sich jetzt da draußen nach dieser Folge denkt, Mensch, der Dominik, der hat ja schon ein bisschen Ahnung von Taktik, From Coach to Coach, wärmste Hörempfehlung, gerne mal reinschauen. Böse Zungen könnten jetzt behaupten im Internet, Taktikanalyse, was für eine Taktik beim FCK?
Das beste Vorurteil eigentlich immer, ne?
Ja.
Was spielen die denn da? Die spielen ja eh nur hoch und weit. Ja, ist doch schon interessant, dass wenn du genau drauf schaust, und ich habe mir ein paar Spiele und vor allem die ersten Halbzeiten, weil da erkennst du ja die Struktur eher immer besser. Der FCK steht schon für wildes Spiel, aber schon mit festen Mustern. So zum Beispiel, wenn man mal drauf achtet, wenn sie den Ball erobern, dann versuchen sie sofort das Mittelfeld zu überspielen, aber meistens auch diagonal und nicht gerade, um in den Raum zu spielen, wo wenig Platz ist. Also wenn man mal schaut, Ballgewinn, Marlon Ritter zieht sich sofort zur diagonalen Seite raus, Skitter genauso. Da sind schon einige Muster zu erkennen, auch wenn man natürlich beim FCK bei einer Mannschaft ist, die sich sehr, sehr über die Arbeit gegen den Ball, über ein hohes Offensivpressing, sehr risikoreich, auch Mann gegen Mann vorne, was ja jetzt auch sehr modern geworden ist durch die letzten Jahre als Atalanta Bergamo unter Giampiero Gasperini, das so wieder zurück in den Weltfußball geholt hat, dieses offensive Mann gegen Mann verteidigen, wenn der Gegner einen Abstoß hat, was mittlerweile sehr, sehr viele Mannschaften spielen, ja auch unfassbar gut zum FCK passt. Und der FCK sehr über dieses schnelle, schnörkellose Umschaltspiel kommt, was auch dazu führt am Ende, dass der FCK die zweitschlechteste Passquote der Liga hat. Also mit nur 77%. Nur schlechter ist noch Schalke 04 mit 73%, was aber wiederum auch zeigt, du kannst auch mit der schlechtesten Passquote Tabellenführer sein.
Jetzt nochmal einen Schritt zurück für Dummies. Ich bin ja kein gelernter Fußballer, ich komme ja aus dem Basketball eigentlich. Mittelfeld überspielen heißt einfach nur, dass du einen hohen Ball spielst, ne? Oder
halt irgendwie. Genau, von der Abwehr direkt in den Sturm.
Okay. Da kritisieren ja viele, oder anders angefangen. Vielleicht müssen wir mal von vorne loslegen, wie der FCK so sein Spiel aufbaut. Wer so genau hinschaut, sieht ja, der FCK spielt in der Regel mit 3 Innenverteidigern, dann den beiden Flügelspielern, Schienenspielern, wie man es heutzutage nennt, die auf den Außenbahnen unterwegs sind, 2 defensiven Mittelfeldspielern, von denen sich Fabian Kunze, der in der Regel da spielt, eher nach hinten orientiert, und Semi Şahin, der so eher das Bindeglied zum offensiven Part übernimmt, ne? Und dann hast du eben die beiden Offensiven mit Marlon Ritter und Nathan Skytte und vorne eine einsame Spitze in der Hinrunde, überwiegend Ivan Pretarien, jetzt verletzungsbedingt mit dem Achillessehnenriss Norman Bazet oder perspektivisch Mergen Berisha.
Dreierkette ist spannend. Du hast die Aufstellung jetzt genannt. Auch wenn der FCK ehrlicherweise jetzt sein ganzes Spiel ja umstellen muss durch den Ausfall von Pretarien und das ja auch langfristig. Aber schon Chancen bietet in dem Kader. Ich finde, die Dreierkette passt sehr, sehr gut zu den Positionsprofilen, die das Management und vor allem jetzt auch Sportdirektor Klos geholt haben. Denn die Innenverteidiger, die du hast, die können nicht Viererkette spielen. Die Außenverteidiger, die können auch nicht Viererkette spielen, weil sie defensiv zu schwach sind. Aber sie haben unfassbar Offensivqualitäten. Du hast keine klassischen Flügelstürmer im Kader. Also hast du so Stürmer, Halbstürmer. Von daher passt diese Grundordnung schon sehr, sehr gut zum Kader und ja auch zum Trainer, der damit ja auch schon sehr erfolgreiche Zeiten hatte. Und ja, viele Vorteile, dass du allein aus der Dreierkette heraus, weil du einen mehr hast, immer einer von den Halbverteidigern nach vorne brechen kannst, ausbrechen kannst aus der Kette hinten und trotzdem noch zwei Innenverteidiger als Absicherung hinter dir hast und ja, ein sehr, sehr massives Zentrum auch hast, was in der zweiten Liga so wichtig ist, weil es da so viel mehr als noch in der ersten Liga um diesen Kampf um den zweiten Ball geht, weil halt auch so viel ja, Langholz gespielt wird, dass das schon sehr gut erstmal per se passt, auch wenn eine Grundordnung ja erstmal mit Leben gefüllt werden muss.
Du hast jetzt die eingangs die Spieleröffnung schon angesprochen, dass man quasi schnell versucht, den Ball lang und weit nach vorne zu schlagen. Jetzt kritisieren viele Fans, teilweise zu Recht, teilweise vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dass die Bälle, wenn sie nach vorne geschlagen sind, in der Regel direkt weg sind.
Ja, es ist kein Geheimnis, dass der FCK seine größten Entwicklungssteps im Spiel mit Ball machen kann. Es passt ja irgendwie aber auch schon ein bisschen so zum Betze, dass man diesen wilden Fußball spielen will und immer versucht, den tiefstmöglichen Ball zu spielen und gar nicht so von A nach B, von B zu C, Spieler für Spieler und das ruhig aufbaut, sondern dieses wilde passt zum Betzenberg und von daher ist das ja auch gar keine schlechte Eigenschaft, aber wenn du dir das anschaust, hat der FCK auch viele Gegentore kassiert, weil er in diesen wilden Umschaltphasen selbst dann wieder den Ball verloren hat, ungeordnet war und dadurch der Gegner Räume hatte, die dann hinten nicht mehr im 1 gegen 1 wegverteidigt werden konnte. Und das ist für mich ehrlicherweise das größte Feld, dass der FCK mehr Spielkontrolle braucht, um wirklich ein ernsthafter Aufstiegskandidat zu sein. Was ein bisschen aufdröseln, sieht man ja schon, auch gegen Fürth jetzt, auch wenn da viele die Hände vom Kopf zusammengeschlagen haben, wie sehr der FCK dann doch erstmal ruhig in der Dreierkette aufbauen will und das dann auch versucht hat und oft dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt hat, weil aus meiner Sicht auch da einfach die falsche Besetzung angefangen hat. Also für mich darf ein Lukas Sierch niemals mehr auf dieser Halbposition in der Mitte spielen, an der Dreierkette, sondern wie er es dann ja auch nach der Umstellung, als Kim reinkam oder auch wie er vorher gespielt hat, als Halbrechter, der einfach so gut im Spielaufbau ist, so viele Lösungen mit Ball findet, dass der da gesetzt sein muss und wir da dann darüber reden müssen, was ist die richtige Besetzung im Spielaufbau für die Dreierkette, auch in der Verknüpfung mit dem zentralen Mittelfeld, weil du da ja per se einen super spielstarken Spieler mit Sammy Schein hast.
Du, was sind denn die Unterschiede zwischen den drei Positionen hinten? Fangen wir vielleicht mal so an. Oder gehen wir vielleicht mal so
ja, rein. Größter Unterschied ist ja eigentlich, dass du mit der Dreierkette und diesen halb linken und halb rechten einen Spieler hast, der muss nach vorne dribbeln oder nach vorne gehen. Mit Lukas Sierch, der macht das schon oft und das ist eine unfassbare Waffe, die sich der FCK da zusammen, also in diesem Zusammenspiel mit Paul Joly und Nathan Skitter, so rechts, halb rechts, erarbeitet hat, dass Sierch da immer mit seiner Dynamik, entweder er dribbelt an oder er spielt den Ball auf Joly und geht nach vorne, eine neue Dynamik auslöst, die der Gegner erstmal nicht verteidigen kann. Und der kann damit halt Linien brechen, der rennt auch mal hinter die Kette. Der hatte auch gegen Bochum zum Beispiel, erinnere ich mich noch genau, ganz genau, weil ich da im Stadion war, so das 1-0 von Ivan Pretain vorbereitet, als er die Flanke dann reingeschlagen hat. Das ist per se die Aufgabe. Die ist trotzdem unterschiedlich, weil du jetzt mit Jakob Rasmussen jemanden hast, der das nicht so machen wird, weil es nicht seine Stärke ist, der ein bisschen konservativer spielt, was vielleicht aber die Chance auch bietet, ehrlicherweise Sammy Schein mehr in die Spur zu bekommen, denn ich habe mir ein bisschen angeschaut, Sammy Schein bei Elversberg, seine Rolle war ganz klar, der ist immer neben die Innenverteidiger abgekippt, das ging, weil Elversberg mit zwei Innenverteidigern aufgebaut hat und nicht wie der FCK mit drei, der ist meistens halb links abgekippt und hat da dieses Spiel angekurbelt, ist angetribbelt und hat von hinten heraus tolle Bälle in die Spitze gespielt, wo er mal ein oder zwei Ketten überspielt hat und es war seine allergrößte Stärke. Beim FCK ist er viel höher positioniert und kann diese Stärke gar nicht ausspielen momentan. Und ja, da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal zu, ist deshalb ja auch einer der meistkritisiertesten Spieler irgendwie in dieser Saison.
Beim FCK, da hat man oft das Gefühl, du hast es schon mal gesagt, im Aufbau, dass dahin wieder mal Bälle einfach weggespielt werden. Also eklatante Fehlpässe, gut, das war jetzt zum Beispiel gegen Hertha BSC, Maxwell Jamfi, das war jetzt kein Aufbau, das war einfach eher ein Aufbauabbruch, dass du nochmal die Option nach hinten wählst und halt einen Ball nicht stark genug spielst, oder gegen Fürth Athanas Janev, die halt dann zu einfachen Umschaltmomenten für den Gegner führen. Würdest du jetzt sagen, das ist einfach nur eine individuelle Leichtsinnigkeit in dem Moment oder ist es ein Fehler im System?
Ich glaube, es hängt da noch ein bisschen an der individuellen Qualität. Ich glaube schon, dass Chernev da noch Entwicklungssteps machen kann, was so dieses den flachen Spielaufbau nach vorne angehen kann. Ich frage mich aber, inwiefern er das muss oder ob er nicht besser in dieser zentralen Rolle aufgehoben wäre, wo er halt sehr viel wegarbeiten kann in den Zweikämpfen am Boden, aber auch in der Luft und das Spiel lieber den ruhigen Füßen von Ziyech und Rasmussen halt überlassen kann. Für mich ehrlicherweise wäre die Idealbesetzung Ziyech rechts, Kim in der Mitte, weil er beidfüßig auch sehr schnelle Spielverlagerungen spielen kann und Rasmussen links mit seinem linken Fuß und noch mit der Erfahrung, wäre für mich jetzt so die Idealbesetzung der Zeit. Chernev kann sich vielleicht dann auch in diese mittlere Rolle reinentwickeln. Die Frage ist ja auch, wie viel Ballbesitzzeit braucht der FCK da hinten? Du kannst mit Jolie und Haas, das sind jetzt nicht die kombinationsstärksten Spieler, also fallen die schon mal raus für mich. Also musst du die auch nicht in den Spielaufbau einbinden. Macht Thorsten Lieberknecht auch nicht, macht total Sinn, positioniert die hoch, dass wenn der Ball nach vorne gespielt wird und der FCK den Ball dann auch hält oder den zweiten Ball wieder zurückerobert, dass Jolie und Haas einfach schon sehr hoch positioniert sind, um direkt angespielt zu werden und ja, oft dann auch schnell reingeflankt haben auf Ivan Pretalien, was jetzt nicht mehr funktioniert. Selbst das, da ist schon gesunder Pragmatismus komplett sinnvoll. Ich sage auch nicht, dass der FCK jetzt dorthin in Schönheit sterben soll, aber glaube ich auch jetzt dieses halbe Jahr oder die paar Monate, die es jetzt noch sind, nutzen kann, um sich zu entwickeln, um dann im nächsten Jahr wirklich ein richtig, richtig ernsthafter Kandidat, um die Aufstiegsplätze zu sein.
Gut, da kann man jetzt drüber reden, ob Lukas Ziyech dann noch da ist, weil der Vertrag läuft im Sommer aus. Da gibt es ja auch diverse Medienberichte von Erstliga-Interesse und so weiter und so fort. Aber da bewegen wir uns aktuell im Bereich der Spekulationen. Deswegen gehen wir erstmal mit dem davon aus, was wir haben, nämlich die Dreierkette, wie du sie angesprochen hast. Wo siehst du denn noch Probleme im Spielaufbau? Oder siehst du vielleicht auch Stärken, wo du sagst, da ist der FCK gut, was vielleicht gar nicht so rüberkommt?
Ich sehe halt ehrlicherweise jetzt ein großes Problem ohne Ivan Pretalien. Okay, das ist jetzt kein Wild Guess, aber du hast keinen Zielspieler für hohe Bälle. Also Norman Bassett hat ja jetzt die meiste Zeit alleine vorne gespielt und der hat keinen Ball festgemacht. Der ist auch einfach technisch zu schwach, das muss man auch dazu sagen. Der hat aber Stärken. So, die Stärken kannst du aber so in dieser Kombination mit Marlon Ritter und mit Skitter im Hintergrund als zwei Zehner, finde ich, kann er nicht ausspielen. Das ganz Interessante dabei ist eigentlich, ich habe mir mal seine Torstatistiken angeguckt, der war noch nie Torjäger. Also bei Coventry City hat er 29 Spielen zwei Tore gemacht. Bei Mechelen, wo seine beste Zeit war, in 23 Spielen 5 Tore, ist okay, aber ansonsten in Cannes ein Tor in 15 Spielen, bei Rem 2 Tore in 13 Spielen, der war noch nie Torjäger. So, daher bin ich dabei, und das hat ja auch dein Kollege Alex Müller schon mal gesagt, dass du leider, sage ich auch dazu, weil er kann eigentlich nichts dafür, Marlon Ritter opfern müsstest und auf eine Doppelspitze umstellen müsstest, komme ich auch gleich nochmal genauer dazu. Aber ich sehe da halt ein Riesenproblem, dass du jetzt unter Druck die langen Bälle ja auch weiterhin spielst, aber du hast keinen, der sie festmacht. Und ehrlicherweise klappt momentan das Spiel um den zweiten Ball auch nicht so gut. Der Beste, der da eigentlich noch dabei ist, ist Leon Robinson. Er hat auch jetzt wieder gegen Fürth gespielt, der die Bälle da sehr, sehr gut einfangen kann. Also ich sehe in dieser Besetzung nicht, wie das funktionieren soll gerade, außer Du bringst Daniel Hanslik wieder rein, der diese Kopfballduelle gewinnt, der auch einfach gut darin ist. Manchmal muss dieser Stürmer einen langen Ball gar nicht den Kopfball gewinnen, sondern er muss einfach nur den Innenverteidiger so gut bearbeiten, dass er ihn unkontrolliert wegköpft, dass der zweite Ball dann wirklich in die Füße von einem FCK-Spieler kommt. Also das hat zum Beispiel Johnny Burkhardt letzte Saison bei Mainz perfektioniert. Der hat kaum Kopfballduelle gewonnen, aber der hat so eklig den Innenverteidiger bearbeitet, dass der immer notgedrungen in die Füße von den anderen 05ern geköpft hat und die Mainzer dadurch dann schnell vorne waren. Deshalb, das ist so ein Thema, dass wenn lange Bälle, brauchst du vorne eine andere Besetzung. Und ansonsten, ehrlicherweise, ist mir Sami Schaar nicht gut positioniert im Spielaufbau. Du könntest ihn viel besser, wie ich ja vorhin gesagt habe, auch mal abkippen lassen. Das macht ja normalerweise, wenn dann Kunze, gerade erinnere ich mich so an den zweiten Spieltag oder so, als Kunze auf einmal gefühlt Rechtsverteidiger gespielt hat im Spielaufbau. Da sehe ich eher Schein als Ballschlepper, weil er auch diesen Ball am Fuß braucht, auch für sein eigenes Selbstverständnis. Und er hat in Elversberg seine besten Spiele gemacht. Und ich sehe das größte Potenzial, wenn man ihn umpositioniert und rausholt aus dieser Mitte dass der Grundordnung, weil A, wird er da oft überspielt und B, ihn anspielen und klatschen lassen, das kann auch Leon Robinson und das kann auch ein Fabian Kunze.
Ja, bleibt mal vielleicht mal bei Sami Schaar hin. Der ist ja tatsächlich, kam ja aus Elversberg vor der Saison für, ich glaube, kolportiert wurden 1,5 Millionen Euro Ablösesumme. Thorsten Lieberknecht hat nach dem Hannover-Spiel, wo er ja sein erstes Tor gemacht hat für den FCK, gesagt, dass Sami Schaar ihn dauerhaft versuchen will, seinen Wechsel zu rechtfertigen. Du holst Luft?
Ja, das glaube ich schon. Das sieht man ihm bei der Körpersprache auch an, dass er sich da selbst unter Druck setzt. Aber ich finde, es ist die große Verantwortung des Trainers, auch deine besten Spieler in die besten Positionen und Räume zu kriegen. So funktioniert der Profifußball am Ende auch. Das klappt auf manchen Positionen. Wir haben Lukas Hirsch angesprochen, für den da halb rechts in der Dreierkette das für mich viel besser funktioniert, als auch noch letztes Jahr unter zum Beispiel Markus Anfang, wo er in der Mitte war. Also ich finde, er persönlich ist einfach besser und kann seine Stärken besser ausspielen. Schein, ich finde, man muss den in Schutz nehmen, weil der spielt, kommt jetzt in eine Mannschaft, ist eine Mannschaft gekommen, wo er einen komplett anderen Fußball spielen muss, ein komplett anderer Sami Schaar sein muss, als er eigentlich die letzten Jahre war. Und in Elversberg ist er nur so gut gewesen, weil er in einer Mannschaft war, die einen hohen Ballbesitzanteil hatte. Wo er in dieser Rolle war, ich habe es eben schon gesagt, nicht so hoch positioniert zu stehen, sondern sich von den Innenverteidigern Ball abzuholen, gutes Dribbling, gutes Andribbeln, hat schon mal eine Kette übertribbelt und halt sehr, sehr gute Flachbälle, scharfe Bälle in die Spitze. Also letztes Jahr war es dann vor allem auf Fisnik Aslani gespielt hat, wo Elversberg ganz oft über dieses Muster Schein dribbelt an, spielt den Ball steil auf Aslani, Aslani kommt kurz, lässt ihn klatschen und dann kommt der Ball wieder tief. Also dieses Prinzip, was man so als dem Fußballer in der Trainerbranche steil, klatsch, steil nennt, das hat Elversberg perfektioniert so. Und Schein war immer der Auslöser. Und diese Rolle hat er überhaupt nicht im FCK-System, könnte sie aber auch prägen, weil der FCK dieses Muster auch öfter drin hat. Also Ritter sucht auch immer wieder diese Klatschbälle. Und da muss ich sagen, da sehe ich auch Thorsten Lieberknecht komplett in der Verantwortung, ihn besser zu positionieren, dass er da seine Stärken ausspielen kann. Man muss aber gleichzeitig auch dazu sagen, das hat mich ein bisschen erstaunt, wenn man mal nur auf die Scorer schaut, ist Sami Schaar in der Liga bei 2 Toren und 3 Vorlagen. Wenn man das mal letztes Jahr und vorletztes Jahr vergleicht, bei Elversberg war das auch nur 4 Tore, 3 Vorlagen, 1 Tor, 3 Vorlagen. Also da ist er schon fast bei seinen Elversberg-Stats und hat da ja auch schon mit 5 Scorern, im Pokal hat er noch eine Vorlage gegeben, dann sind 6 Scorer, auch schon geliefert. Und der ist mir da ehrlicherweise zu kritisch gesehen, aber Fakt ist auch, er sucht noch nach seiner Rolle und gegen Fürth hat man gesehen, dass er über den Kampf jetzt versucht, am Betzenberg Kredit zu gewinnen. Aber das ist nicht seine größte Stärke.
Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen das Los eines, ja, wie nennt man es so schön, Box-to-Box-Mittelfeldspielers, der halt eher so im großen Werken einer Mannschaft so eine Mittelrolle übernimmt und nicht halt die öffentlichkeitswirksamen Abschlussmomente oder die Torschussvorlagen liefert?
Das stimmt, aber ehrlicherweise brauchst du nicht 1,5 Millionen ausgeben für ein Spielprofil, was du dann am Ende auch ehrlicherweise auch für 300.000 haben kannst. Also das kann dir auch in Zügen einen Afisa Remo hättest dir auch geben können. Weil diese Rolle, die er gerade spielt, ist nicht zentral im FCK-System. Aber wenn jemand für 1,5 Millionen kommt, dann sollte er zentral im FCK-System sein. Bei Nathan Skidt, der passt so, der ist der Königstransfer gewesen mit Sammy Schein zusammen. Der hat aber auch geliefert jetzt mit 13 Scorerpunkten schon und der liefert dir quasi jedes Spiel einen Scorerpunkt und der rechtfertigt das Ganze und spielt da vorne auch eine zentrale Rolle, weil er mit vielen Freiheiten ausgestattet ist und das System sehr gut zu ihm passt, die Rolle gut zu ihm passt. Da haben sie eine gute Lösung gefunden. Bei Schein musst du aber die Stärken besser reinbringen. Also da bin ich felsenfest von überzeugt.
Jetzt mal angenommen, Thorsten Lieberknecht hört es hier, was wir hier so vortragen und sagt, ach Mensch, ich nenne es jetzt doch mal Thekenfußballer, wobei ich glaube, bei dir ist das noch eher eine Beleidigung als bei mir.
Ach nee, mehr als Bezirksliga war nicht drin.
was die da faseln, hat ja eigentlich irgendwie Sinn und Zweck. Wie sehr müsste denn der FCK allgemein was umstellen, wenn man jetzt eher Semih Şahin in seine alte Rolle wieder reinbringen wollen würde?
Ja, gar nicht so viel. Ich finde eigentlich nur im Spielaufbau, dass du Kim, wenn du ihn als Zentral nimmst, den würde ich halt halb rechts dann quasi so ein bisschen rausschieben, Rasmussen in die zentrale Rolle und Şahin halb links abkippen oder ehrlicherweise Şahin halb rechts abkippen und Ziyech hochschieben. Das macht man ja im Profifußball mittlerweile auch ganz oft, eine Seite komplett überladen, dass du mit Ziyech, Jolie, Skitter und vielleicht noch einem zweiten Stürmer vielleicht drei oder vier Spieler auf der rechten Seite hast und entweder den Gegner komplett dadurch rüberziehst und auf der anderen Seite für Mika Haas, der ja auch Platz braucht, um seine Dynamik auszuspielen, dass du diesen Platz schaffst, oder dich klein-klein, weil das sehr gute Fußballer sind mit Skitter, sehe ich, dann rechts in dieser Überzahl auch ausspielen kannst. Also da sehe ich schon einfache Optionen, ohne jetzt zu sagen, ich muss jetzt auf eine Viererkette umstellen, wie Elversberg unter Horst Steffen mit Sammy Şahin gespielt hat.
Also das heißt, dass man dann quasi rechts so viele Leute ansammelt, dass man dort einen Gegner einfach überrumpelt.
Genau, weil du dann auf einmal situativ, da denkt der Gegner, wieso sind jetzt hier vier FCK-Spieler? Die haben doch eigentlich da nur einen Schienenspieler und einen so Halbstürmer mit Skitter und dann hast du da auf einmal viel mehr Spieler und dann kommt es auf die Entscheidung der Spieler an. Können wir das klein-klein lösen, weil wir in Überzahl sind, aber es ist enger Raum, oder was ja auch dann einen Spieler wie Sammy Şahin sehr gut spielen kann, sind diese Diagonalverlagerungen, die der auch überragend gespielt hat in Elversberg, auf die andere Seite, wo er dann wenige gegnerische Spieler sein müssten, weil sie alle rübergezogen worden sind von dieser numerischen Überzahl des FCK, dann Kettenreaktion der Gegner, schiebt rüber, stellt auch viele Spieler dahin, um nicht in Unterzahl verteidigen zu müssen. Dafür hat Mika Haas dann viel Platz oder auch ein Marlon Ritter. Da finde ich, kann der FCK noch die größten Steps machen im Spiel mit Ball.
Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter nach vorne. Du hast eben gesagt, oder vorhin gesagt, ja, eine zweite Spitze wäre vielleicht auch kein Fehler.
Definitiv, weil, wie es oft so ist, wenn du keinen klaren Neuner hast, sondern nur zwei, sagen wir mal, halbe Stürmer hast, und ich sehe jetzt Daniel Hanzig nicht als klare Nummer 9, ich sehe jetzt nicht Mergin Berisha als klare 9, so als kompletten Mittelstürmer, und Norman Bassett erst recht nicht, da musst du halt zwei aufstellen, damit du eine komplette 9 hast. Leidtragender wäre natürlich einer von den Zehnern, ist logisch, aber da führt für mich kein Weg dran vorbei, denn Normand Bassett hat unfassbare Stärken mit seinem Speed, mit seinem Anlaufen, aber der ist jetzt kein Spieler, der super im Ball festmachen, im Klemmen als Wandspieler ist, und warum sollte er das, wenn es jemanden gibt wie Daniel Hanzig, der das sehr gut beherrscht? Und ich habe mal ein bisschen nochmal überlegt, heute Morgen beim Kaffee. Also Mergin Berisha hatte seine beste Zeit in Salzburg und auch bei anderen Stationen immer in der Doppelspitze. Daniel Hanslik hatte seine beste Zeit in der Doppelspitze neben Ragnar Ache mit Jokota zusammen, aber auch mit Terence Boyd zusammen in dieser ersten Saison nach dem Aufstieg. Und auch Normand Bassett, habe ich ja gesagt, der ist kein Torjäger gewesen in seiner Karriere, aber der kann mit seinen Tiefenläufen A, im Umschaltspiel super wichtig sein, B, zieht er aber auch Räume frei, gerade die Zwischenräume für Skitter, dass der mal ein bisschen mehr Platz hat. Also es kommt ja oft auf dieses Zusammenspiel an und im Fußball wird ja viel momentan über Relationismus als Theorie gesprochen, dass es viel auf die Relation ankommt von vereinzelten Positionsgruppen und da nehme ich jetzt mal die drei Angreifer, die müssen gut zusammen harmonieren, die müssen mit ihren unterschiedlichen Stärken die Schwächen der anderen auffangen und sich gut ergänzen und das würde ich sehen mit einem Dreierangriff Skitter auf 10, Hanslik und Bassett vorne aktuell, weil Berisha ja noch keine Option ist für die Startelf oder jetzt auch als große Unterstützung. Aber der kann da hinkommen. Und gerade wenn du die Fantasie hast mit Berisha als Einwechselspieler erstmal die ersten Wochen, dass er dir da Impulse geben soll, als Doppelspitze sehe ich das da komplett, weil der FCK sich dort auch unausrechenbarer macht. Momentan konzentriert sich alles auf Bassett vorne und wenn du gegen eine Dreierkette spielst, als alleinige Spitze ist das so eklig. Bretay mit seiner Ausstrahlung konnte das, mit seiner Strafraumpräsenz, mit seinem körperlichen Spiel, aber jetzt kannst du es nicht, du musst dich umstellen und du kannst dich nicht mehr auf deinen Plan A verlassen, das hat der FCK ja ganz oft gemacht. Die haben ja Angriffe nicht mehr sauber zu Ende gespielt, sondern die haben einfach ganz früh hoch reingeflankt, weil sie wussten, Bretay wird 9 von 10 Flanken auch erreichen. Und 7 von 10 wird er verwerten und die gehen rein. So, und das haben Jolie und Mika Haas sehr, sehr gut gemacht. Dieser Link von Haas zu Bretayne, aber vor allem auch von Jolie zu Bretayne, der ja 4 Vorlagen hat. 3 davon waren danach Tore von Ivan Bretayne. Den gibt's halt leider nicht mehr und du musst dich umstellen. Du musst daran arbeiten, verschiedene andere Lösungen fußballerisch doch zu entwickeln. Können wir auch nochmal drauf eingehen, welche das sein können.
Ich war ja gegen Darmstadt im Stadion, habe mir das angeguckt von den Presseplätzen aus und da hat man irgendwann das Gefühl gehabt, da werden einfach nur Flanken in den Strafraum geschlagen, um Flanken in den Strafraum zu schlagen. Also so einfach ist die Erklärung natürlich nicht, da wird ja schon irgendein Plan hinten dran gewesen sein, aber da war keiner vorne drin, der es irgendwie erreicht hat. Und da frage ich mich, also das Thorsten Lieberknecht hat hinterher gesagt, die Mannschaft hat seine Anweisungen nicht umgesetzt, aber ja, also irgendwie wirkt es ein bisschen planlos jetzt ohne Plan A.
Ja, es ist halt natürlich jetzt auch eine Zäsur für einen Mika Haas, der sein Spiel mit diesen Tempoläufen nach vorne und vor allem dem Flankenspiel ja deutlich verbessert hat. Also wenn ich mir überlege, wie viele Flanken am Anfang der Saison ins Ausgegangen sind von ihm und jetzt hat er ja schon auch ein paar Tore damit vorbereitet, ist es jetzt für ihn schon wieder an der Zeit, sich umzustellen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Thorsten Lieberknecht da auch gesagt hat, ihr braucht jetzt nicht hoch auf Bassett flanken, weil da steht Patrick Pfeiffer und Matej Maklitzer. Also was soll der machen? So, aber wahrscheinlich unter diesem hohen Druck, dann legst du noch hinter. Ist es ja auch nur menschlich, dass du dich dann irgendwie den Plan vergisst, ein bisschen kopflos wirst und so. Aber wenn du flankst, sag ich, muss der FCK, die können, also das ist ja ein gutes Stilmittel, früh zu flanken, weil der Gegner dann einfach noch unsortiert ist, meistens noch keinen Zugriff hat zu den Stürmern, wenn du früh flankst, anstatt wenn du wartest und den Gegner sich erstmal im eigenen Strafraum positionieren lässt. Aber du musst diesen Speed nutzen von Bassett, dass du flach früh hinter die Kette spielst und Bassett dahinter rennt und dann große, vielleicht unbeweglichere Spieler wie Patrick Pfeiffer oder Maklitzer Probleme haben, diesen tiefen Lauf aufzunehmen. Also da sehe ich schon Möglichkeiten von Flanken. Hohe Flanken dann halt nur noch auf Daniel Hanslik. Aber wenn du auch 2 Stürmer hast, hast du ja auch schon mal eine andere Boxbesetzung. Aber du musst dich schon im Flankenspiel umsetzen, was der FCK halt viel, viel, viel besser machen könnte, wäre, anstatt immer früh zu flanken, weil es irgendwie immer einfach war. Im Fußball redet man von den sogenannten Assist-Zonen. Da werden die meisten Tore im Weltfußball vorbereitet. Das ist die Zone im Strafraum zwischen seitlicher 16er-Linie und seitlicher 5er-Linie, dass viele Spieler da reinlaufen, angespielt werden und von dort aus die Vorlage dann zum Tor spielen. Das macht der FCK super, super selten. Aber da ist das meiste Entwicklungspotenzial. Da rennen ehrlicherweise nicht viele Spieler rein. Aber normalerweise könntest du ganz oft, ein Skitter oder ein Ritter könnte reinlaufen und von außen von einem Schienenspieler den Ball da reingespielt bekommen und sie legen den Ball dann zurück auf einen Angreifer. Aber das machen sie sehr, sehr selten. Die besten Mannschaften auf der Welt beherrschen diese Art sehr, sehr gut. weil das unfassbar eklig zu verteidigen ist, was diesen Raum angeht, was diese Assist-Zone angeht. Aber du musst halt erstmal da reinsprinten. Aber ich sehe da schon Möglichkeiten, dass eben diese Halbangreifer da reinsprinten oder dass ein Schienenspieler mal da reinsprintet. Oder wir haben vorhin drüber gesprochen, dass ein Luka Ziyech, wenn er von hinten den Ball losspielt, auch durchrennt, ehrlicherweise, weil den Lauf musst du ja auch erstmal aufnehmen, dann von ganz hinten nach ganz vorne, das macht vielleicht auch nicht jeder Gegner, um da öfter reinzuspielen und von dort aus einen Rückpass Richtung Elfmeterpunkt zu spielen oder flach rein, dann passieren noch viele Eigentore, dass der FCK da viele Möglichkeiten hätte, besser im letzten Drittel, anstatt die Flanke zu wählen, nochmal diesen Pass in diese Assist-Zone, in diesen bestimmten Teil des Strafraums, um von dort aus den entscheidenden letzten Ball zu spielen vor dem Torschuss.
Also klingt ein bisschen nach statt lang und weit eher nicht ganz so weit und dafür eher flach.
Ja, du kannst ruhig aus der Dreierkette hinten raus hoch spielen. Da musst du halt den zweiten Ball gewinnen. Und wenn du den gewinnst, bist du schon im letzten Drittel. Und im letzten Drittel würde ich dann halt erstmal nicht direkt aufs Tor schießen, sondern rausspielen. Und anstatt die Flanke reinzuspielen, dann, wie du gesagt hast, nochmal einen vorbereiteten Ball flach in diese Assist-Zone rein. Also quasi bis kurz vor die Grundlinie in diesen Raum da zwischen 16er und seitlicher Fünferlinie. Und dann den letzten entscheidenden Ball reinspielen, anstatt die Flanke zu spielen, weil ehrlicherweise ist es ja super einfach für einen Verteidiger, gerade wenn ich jetzt Patrick Pfeiffer bin und bin groß, ich weiß, die spielen 90% der Bälle einfach nur als Flanken rein, ah ja gut, dann positioniere ich mich auch so, dann weiß der Gegner, okay, das sind die torgefährlichen Räume, da muss ich mich hinstellen, wenn ich 1,95 Meter bin, habe ich eh schon einen riesen Vorteil, also werde ich wahrscheinlich dieses Duell auch gewinnen und das ist relativ easy zu verteidigen und ja, da sage ich, muss schon in dem bis zum Sommer eine Entwicklung auch stattfinden, weil du dich auch umstellen musst, jetzt notgedrungen durch den Ausfall von Bretagne.
Stichwort Ausfall von Bretagne. Wir haben hier im Podcast immer wieder gelobt, dass der FCK in der Kürze der Zeit es geschafft hat, auf diese ganzen Probleme, die entstanden sind, zu reagieren und eben Spieler verpflichtet hat, wie Norman Bazet, Atanas Tschernev, die verfügbar waren, Jakob Rasmussen und eben Nergim Berisha. Würdest du jetzt aus taktischer Sicht sagen, oder würdest du bei dem Take mitgehen oder würdest du sagen, wow, aus taktischer Sicht eher nicht, waren keine guten Transfers?
Doch, komplett. Also der Schattenkader, den der FCK da hat, der stimmt aus meiner Sicht, weil du hast gesagt, wie schnell dort reagiert wurde, das funktioniert nur mit einem passenden Schattenkader und mit einem permanenten Kontakthalten durch den Sportdirektor, der dann auch genau weiß, geht diese Option auf oder nicht? Also ich finde, von der Kaderplanung macht der FCK unfassbar viel richtig und es gibt ja dann auch wieder jetzt ganz viele Stimmen, Lieberknecht raus und. Ich bin davon absolut, wäre davon kein Fan von, weil am Ende will man dann vielleicht wieder einen Trainer, der mehr mit Ballbesitz machen will. Dann brauchst du wieder 3 Transferperioden, bis du den Kader umgekrempelt hast, bis du die richtigen Spielerprofile für das dann hast und bis dahin ist der nächste Trainer schon wieder entlassen. Also ich sehe da schon sehr viele Weichen richtig gestellt mit den Spielerprofilen, die du hast, mit der Grundordnung, mit dem Trainer, der per se ja auch zum Betzenberg passt und so. Aber ich glaube, es ist einfach eine Frage der Zeit, die man auch einfach dem Trainer und der Mannschaft geben muss, weil da sind ja jetzt schon wieder einige Spieler gekommen, mit großen Ansprüchen Startelfspieler zu sein oder Tschernev, Rasmussen sofort rein, Bassett sofort rein. Das muss sich ja auch erstmal mit einer Zeit entwickeln. Man muss ja schon sagen, dass sich im Vergleich zu den ersten Saisonspielen letztes Jahr im Sommer allein da schon ja mit der Zeit auch viel entwickelt hatte in dem FCK-Spiel. Auch wenn es natürlich nicht immer ansehnlich war und manchmal für mich auch zu sehr am Gegner orientiert. Siehe dieses Auswärtsspiel in Bielefeld, wo du dich unter Wert verkaufst, ehrlicherweise. Aber du, das Ganze braucht Raum für Entwicklung und ja, da sind wir ja auch wieder beim Thema, das hast du natürlich im Profifußball und am Betzenberg oft nicht die Zeit dafür.
Was wäre denn deine Aufstellung für die nächsten Wochen, wenn du jetzt eine Wunschaufstellung äußern würdest? Jetzt mal angenommen, alle wären fit. Also über in Britannien jetzt mal ausgenommen, weil klar, der Nergim Berisha-Transfer, da ist ja wesentlich dadurch entstanden, dass Britannien ausgefallen ist. Aber jetzt mal angenommen, alle anderen Spieler, Maxwell Jamfi und so weiter und so fort, die wären fit. Wie würdest du denn die Mannschaft aufstellen?
Ja, wie ich gesagt hatte, Dreierkette Ziyech, Kim, Rasmussen. Eine andere Option wäre tatsächlich noch, Fabian Kunze in die zentrale Rolle zu stecken, okay, weil er kopfballstark ist, weil er einen sehr ruhigen Fuß hat. sehr gut dirigieren kann. Ich komme daher, weil mir die Entwicklung von Leon Robinson sehr, sehr gut gefällt und er auch sehr gut zu diesem offensiven Mann-gegen-Mann-Verteidigen passt, dass ich sage, okay, Robinson, Schein kann auch zusammen funktionieren. Und wenn du sagst, du willst diese Entwicklung von Robinson nicht stoppen, dann sehe ich auch Fabian Kunze sehr gut aufgehoben in dieser zentralen Innenverteidigerposition. Ja, Jolie Haas unangefochten, die sind zu gut im Vergleich zu ihren Konkurrenten. Und dann sehe ich Skitter, Hanslik und Bassett aktuell vorne, weil ich finde, Hanslik ist einfach so ein Spieler, der andere Spieler immer besser aussehen lässt. Und wenn du schon sagst, okay, ich muss meinen Kapitän opfern mit Ritter, hast du direkt mit Hanslik den Vizekapitän und Führungsspieler auch mit drin. Und ich finde, weil du ja immer nach harmonierenden Positionspärchen oder Trios suchen musst, ist das für mich so eine Aufstellung, wo ich jetzt auch früher als Jugendtrainer gesagt hätte oder als Trainer, ah, da stimmt mein Bauchgefühl irgendwie, diese Verbindungen innerhalb der Spieler passen, die unterschiedlichen Stärken-Schwächen-Profile passen, dass ich damit jetzt erstmal, natürlich kommt es auch immer ein bisschen auf den Gegner an, aber damit das beste Bauchgefühl hätte.
Und Hanslik und Bassett dann vorne in Doppelspitze, nicht mit, der genau. Mit dem zweiten Halb Offensiven.
Ja, das ist ja am Ende immer so ein bisschen fluider, also Hanslik hat das ja auch schon gespielt und ist dann ein bisschen mehr aus diesem Halbraum in die Tiefe reingegangen. Ich finde, das kann er auch weiterhin machen. Da ist oft eine Grundordnung ja erstmal nur eine leere Hülle. Aber was halt sehr, sehr gut wäre, dass sie sich ein bisschen beide abwechseln könnten mit diesen Tiefenläufen, mit wer geht jetzt in diesen Kopfball rein. Normalerweise müsste Hanslik machen, weil seine Stärke ist und Bassett für die Kopfballverlängerung rennt tief. Aber Bassett rennt mal tief, dann rennt mal Hanslik. Da gehen ja immer wieder neue Räume auf. Und ich glaube, das Skitter, der ja mittlerweile auch sehr oft Mann gegen Mann oder sogar mit zwei Spielern vom Gegner verteidigt wird, dadurch auch mehr Räume bekommen würde als mit Ritter, der eher tatsächlich, mir mal aufgefallen, freier oder offener gelassen wird vom Gegner und Skitter eigentlich immer Druck hat, wenn er einen Ball am Fuß hat, oft von zwei Spielern.
Gut, da gibt es ja auch mittlerweile ein paar Highlight-Tapes, was passiert, wenn man das nicht macht. Oder wenn man es macht und Skitter trotzdem durch einen durchgeht.
Lionel Skitter.
Ein Vergleich, der überhaupt nicht von Größenwahn zeugt.
Nein, aber passt zum Betzenberg.
Sehr schön. Okay, dann bin ich mit meinen taktischen Fragen durch. Ich weiß nicht, ob du noch irgendeine Beobachtung hast, die du noch sagst, die würdest du noch gern teilen.
Nee, ich bin nur gespannt, weil am Ende kommt es ja viel auch auf die Impulse von der Bank an. Und da haben wir in der Hinrunde drüber gesprochen, wo man Thorsten Lieberknecht in Schutz nehmen musste, weil ehrlicherweise das, was auf der Bank war, keine überragende Zweitliga-Qualität hatte, weshalb die Hälfte der Bank ja jetzt auch quasi verliehen oder verkauft wurde. Aber jetzt mit dem Wintertransferfenster hat er da schon mehr Optionen und einer, der da schon wichtig werden könnte, wo man es vielleicht gar nicht so denkt, ist aber für mich Kenny Redondo immer noch ein bisschen unterschätzt, aber gerade von der Bank und mit diesem Thema, FCK will viel umschalten, braucht Speed, will sich aber auch im Spiel mit Ball entwickeln und eine Alternative zu diesem Flankenspiel im letzten Drittel haben, der ist so ein Spieler, der auch in der Vergangenheit ganz oft aus diesem Halbraum in diese Assist-Zone reingerannt ist, angespielt wurde vom Außenspieler da rein tief und da geflankt hat. Also das ist so ein Spieler, der dieses Profil oder dieses Spielprinzip sehr, sehr gut beherrscht und ich glaube auch gerade von der Bank aus in der nächsten Zeit sehr, sehr wichtig werden könnte, wenn du ihn richtig einsetzt.
Okay, interessant, ja. Der hat ja auch lange gefehlt in der Hinrunde mit seiner C-Verletzung, die er da hatte. Mal schauen. Wir haben hier am Ende die Rubrik Teufel der Woche, wo wir immer in die vergangene Woche zurückblicken oder die Woche davor und überlegen, welcher Spieler, welcher Trainer, welcher Sportdirektor, welcher sonst irgendwas, Platzwart, hat eine besonders gute Arbeit gemacht beim FCK. Du hast dir jetzt die letzten paar Spiele ein bisschen intensiver angeguckt, auf meinen Bitten hin. Wen würdest du denn küren? Vielleicht auch, wo du sagst, der hat ein paar Sachen gemacht, die taktisch ganz interessant sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Mainstream-Wahl wären.
Boah, schwierig, weil gegen Fürth war schon ziemlich viel schlecht, muss man so sagen. Und gegen Darmstadt davor auch nicht. Insgesamt würde ich tatsächlich sagen, auch wenn man das jetzt nicht nur auf ein Spiel münzt, Es ist Sammy Schein, weil der sich gerade versucht, zu diesem Führungsspieler da so auf Krampf reinzuentwickeln, weil er viel jetzt versucht, über Kampf zu überzeugen und doch immer mehr versucht, jetzt dieser Ballmagnet zu werden. Und ich finde, der hat schon, was das Standing, die Auffälligkeit angeht, so die meisten Steps gemacht in den letzten Tagen und Wochen, dass der sich meine Auszeichnung zum Teufel der Woche verdient hat, weil ich finde, so Skitter, da ist ein bisschen am Schwanken gerade. Und ansonsten Dreierkette auch mal top, mal flop. Von daher, Jolie gefällt mir gerade auch nicht mehr so stark, was aber auch durchs Fehlen von Bretagne wie zu erklären ist. Ich bleib bei Schein.
Okay, gehe ich mit. Tatsächlich hätte ich auch genommen, aber einfach nur, weil es die niedrigste, die lowest hanging fruit, kann man nicht übersetzen, ne? Die naheliegendste Option wäre, ja, ein Tor gemacht gegen Fürth, 3 Punkte eingetütet, jo, komm, machen wir den mal, auf geht's.
Das ist die langweilige Lösung.
Ja, die langweilige.
Scheiße, ich hätte mir eigentlich was anderes überlegen sollen. Ja, das Gegenteil wäre dann nach Fürth vielleicht Tschernow gewesen.
Ja, gut, aber die Frage ist halt auch, das passiert ihr halt, ich meine, das sieht man jetzt bei Olympia ja auch mit Franziska Preuß, die ja im Biathlon mehrere Schüsse vergeben hat, wie auf einmal der Kopf da eine Sache spielt. Und ich glaube, wenn du gerade auf dem Betze 2 Fehlpässe spielst und dann auch einen noch so wie gegen Futkoi, der dann halt nicht verwertet am Ende, das arbeitet ja an dir. Und irgendwann hast du ja im Kopf, ich darf keinen mehr spielen und man kennt's, genau dann spielst du sie.
Genau, dann spielst du sie ja auch zu kurz oder zu lasch und ist absolut menschlich, glaubt der. Wird da auch wieder an seine alte Stärke anknüpfen können in den nächsten Spielen. Mal schauen, was es jetzt als nächstes gibt und ob er auch direkt wieder ran darf oder ob Kim rein rotiert in die Startelf. Bin sehr gespannt.
Ja, ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Kim, der hat mir in der kurzen Zeit, die er dann gespielt hat, was heißt nicht ganz so kurzen Zeit, er hat im Endeffekt 75 Minuten gemacht, er hat jetzt bei uns gesagt, sollte eigentlich eine halbe Stunde werden, wurden 75. Gut, aber da war er sehr präsent und man hat auch sofort gemerkt, dass die Abwehr stabilisiert war. Also,
ja, der ist halt ein unfassbarer Ruhepol. Ich frage mich halt nur, der ist jetzt kein Kommunikator. Das muss dann schon direkt Rasmussen übernehmen, weil Ziyech drückt sich aus meiner Sicht auch so vor der Rolle des Führungsspielers. Also vor allem, wenn du in Rückstand bist, dann sehe ich einen Luka Ziyech immer untergetaucht. Und ich finde es schade, dass er da nicht so diese Entwicklung geht, die er eigentlich qua seiner Leistung im Team und seines Könnens einnehmen könnte. Gut, Tschernow wird jetzt auch noch nicht der Riesenkommunikator sein, deshalb geben sich in dem Punkt wahrscheinlich nichts, aber ja, also ich sehe da Kim auch vor ihm, weil er einfach im Spielaufbau dir jetzt eine andere Stabilität geben kann.
Wenn man das natürlich mit deiner Idee mit Kunze nach hinten zu ziehen gehen würde, dann hätte natürlich den Führungsspieler quasi, ja.
Komplett.
Nun gut.
We will see.
We will see, genau, sehr gutes Stichwort. Dann, Dominik, was steht bei dir so an der nächsten Zeit? Auch bei Coach to Coach.
Ja, 4 Podcasts. Gestern mit Bo Svensson aufgenommen. Über 2 Stunden. Da hat der Kopf ganz schön gequalmt. Aber auch ein paar Zweitligatrainer. Also, wer da viel in der Zweitliga drin ist. Ralf Kettemann von Paderborn kommt noch. Gegen die geht's ja dann auch. Nach Preußen, gell? Da geht's gegen Paderborn, meine ich.
Ja.
Dann nächstes Heimspiel. Und persönliches Highlight wird dann Ende März wahrscheinlich nochmal Ole Werner von RB Leipzig.
Bin gespannt. Interessant, ja. Wie gesagt, wer noch nicht genug davon bekommt, gerne reinhören bei From Coach to Coach. Auch überall, wo es Podcasts gibt. Dann, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und euch.
Gerne.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Das hilft uns weiter. Schaut mal vorbei auf www.rheinpfalz.de/fck. Da gibt es alles rund um die Roten Teufel von mir und den Kollegen Nepomutski und Alex Müller. Und ja, wenn wir in den nächsten Wochen etwas weniger mit aktuellen Themen auf die Ohren was geben, liegt es daran, dass ich im Urlaub bin und wir vielleicht ein paar Folgen voraufnehmen müssen. Mal gucken, hoffentlich passiert in dieser Zeit nicht zu viel Dramatisches.
Wo geht's denn hin?
Nach Costa Rica. In die Sonne.
Oh.
In die Sonne.
Feine Sache.
Ich weiß aus sicherer Quelle, dass du gerade aus der Sonne kommst oder vor nicht allzu langer Zeit. Und ich flieg da jetzt hin.
Ich kann es nur empfehlen. Deutscher Winter, der ist einfach, den sollte man einfach skippen.
Ja, das tue ich. Und wie gesagt, hoffentlich passiert in dieser Zeit auf dem Betzenberg nicht zu viel Dramatisches. Wobei, auf dem Betze nichts Dramatisches. Das ist ein Wunsch, der, glaube ich, nur in den nicht ganz so häufigen Fällen in Erfüllung geht. Schauen wir mal.
Sag niemals nie.
Sag niemals nie. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.